Ja, stellt euch mal vor, ihr hättet eine eigene Firma, ihr seid dort Geschäftsführer und habt eine ganz tolle Idee für ein neues Produkt. Ja, vielleicht so eine selbstreinigende Kaffeemaschine, so ein Kaffeevollautomat mit einer lebenslangen Garantie. Ne? Das ist, also ein Kaffeevollautomat ist ja schon was Feines. Das Saubermachen ist immer so eine Geschichte. Aber jetzt habt ihr eine Erfindung, die es ermöglicht, so einen selbstreinigenden Kaffeeautomaten zu verkaufen. Und ihr startet mit der Werbung und ihr könnt auch einen schönen hohen Preis ansetzen. Es ist ja ein tolles Produkt. Der Verkauf startet, der Absatz ist gut. Und dann kommt eines Tages der Service-Mitarbeiter zu euch und sagt, dass 30-50% der Geräte nach kurzer Zeit defekt zurückkommen. Was würdet ihr tun? Ja, das Ende eurer Firma droht. Vermutlich würdet ihr euren Ingenieuren Tag und Nacht keine Ruhe lassen, bis dieses Problem behoben ist. Ansonsten seid ihr schneller vom Markt weg, als eure erste Werbebroschüre raus ist. Ja, das Schönste, eines der besten Produkte Gottes für den ersten Menschen, für den Adam, ist die Ehe gewesen. Und wir müssen feststellen, dass die Ehe anscheinend nicht mehr funktioniert. Hier haben wir so eine Statistik der Scheidungsquote in Deutschland von 1960, hier mit 10% Scheidungen, über Jahr 2005 mit über 50% Scheidung, jetzt sind wir hier irgendwo bei knapp 40. Viele heiraten gar nicht mehr. Also die Ehe, ein Auslaufmodell. Wir haben letztes Mal beim ersten Teil gesehen, dass auch bei Christen das keinen Halt macht und wir auch als Christen die Situation haben, dass viele Ehen nicht funktionieren. Und wir haben gesehen, dass nicht nur, weil jemand Christ ist, automatisch er eine gute Ehe führt. Und andersherum, jemand, der nicht Christ ist, da heißt es auch nicht automatisch, dass seine Ehe nicht funktioniert. Und wir haben gesehen, dass alles davon abhängt, ob ein Ehepaar sich nach den Regeln richtet, die der Erfinder der Ehe, Gott, aufgestellt hat. Und wenn wir so möchten, die Bibel ist ein Servicehandbuch für uns Menschen. Die Bibel hätten wir nicht, wenn alles perfekt wäre. Im Garten Eden gab es keine Bibel. Im Garten Eden gab es keine Bibel. Da haben die Menschen perfekt gelebt und haben direkt mit Gott gesprochen. Da hat es die Bibel nicht gebraucht. Als die Sünde in die Welt kam, als das Nicht-Perfekte in die Welt gekommen ist, da hat es dann die Bibel gebraucht, um uns Menschen Anleitung zu geben. Ja, und wir haben auch diese Verse im Epheserbrief nicht, weil alles perfekt ist, sondern weil vieles kaputt ist und Gott gibt uns Anweisungen, wie denn Schaden auch wieder abgeführt werden kann, wie eine Ehe auch wieder repariert werden kann, wie eine Ehe so geführt werden kann, dass es diesen Namen auch verdient und beide Teile sagen können, ja, unsere Ehe ist ein Stück weit Himmel auf Erden und nicht Hölle auf Erden. Wir lassen jetzt erst einmal den Text selbst sprechen. Wir finden ihn in Epheser Kapitel 5 ab Vers 25 bis 33. Ich lese ihn mal vor. Das war noch vom letzten Mal. So. Ihr Ehemänner, liebt eure Frauen auf die Art und Weise, wie auch der Messias die Gemeinde liebt. Nehmt euch ihn zum Maßstab, der sich selbst für die Gemeinde aufgeopfert hat. Damit hat er sie für Gott abgesondert und durch sein Wort wie mit einem Wasserbad von ihren Sünden gereinigt. Er wollte, dass die Gemeinde im vollen Glanze dasteht, ohne Flecken, Falten oder sonstige Makel. Sie sollte für Gott abgesondert und einfach perfekt sein. Wenn wir uns dies vor Augen führen, kann daraus nur eines folgen: Die Männer müssen ihre Frauen ebenso lieben wie ihren eigenen Leib. Denn die Liebe zur Ehefrau ist im Grunde genommen Liebe zu sich selbst. Denn erst einmal ist es doch so, dass niemand seinen eigenen Körper vernachlässigt, sondern ihn so hegt und pflegt, wie auch der Messias die Gemeinde umsorgt. Denn wir Christen sind Glieder seines Leibes. Weiter heißt es in Bezug auf die Ehe, dass ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen wird, um mit seiner Frau zu verschmelzen und mit ihr eine neue Einheit zu bilden. Dies ist ein geheimnisvolles Bild auf eine andere bedeutende Wahrheit, nämlich die Einheit zwischen dem Messias und seiner Gemeinde. Die Schlussfolgerung von dem Ganzen ist also, jeder Mann soll seine Ehefrau hingebungsvoll lieben und die Frau soll ihrem Mann mit Ehrfurcht begegnen. Ja, wir erinnern uns, dass das Wort an die Frauen letztes Mal war, ja, ihr Frauen, ordnet euch unter, und wir haben gesehen, was es bedeutet, eben nicht hier dieses geknechtet sein, sondern dass Unterordnung bedeutet, die Priorität des anderen zur eigenen Priorität zu machen. Das war letztes Mal. Und jetzt an die Männer geht es nicht so weiter. Jetzt Männer, sorgt dafür, dass sich eure Frauen auch schön unterordnen. Sondern ihr Männer, liebt eure Frauen. Ich möchte den Abschnitt heute in drei Teile einteilen. Erst einmal, um was geht es? Ihr Männer, liebt eure Frauen. Wie soll das aussehen? Stichwort zielgerichtet. Und warum sollen Männer ihre Frauen lieben, damit zusammenkommt, was zusammengehört? Ja, ihr Männer, liebt eure Frauen. Wenn wir die kürzere Parallelstelle im Kolosserbrief aufschlagen, das ist eigentlich nur ein Vers, da heißt es, ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ich muss sagen, ich habe diesen Vers lange nicht verstanden und falsch verstanden. Es klang irgendwie so, naja, ihr Männer, also Bitterkeit ist ja irgendwie Groll, den man verspürt. Liebt eure Frauen, und wenn die jetzt nicht ganz so sind, wie ihr meint, also seid ein bisschen nachsichtig, ne? Und habt keinen Groll gegen sie und seid nicht bitter gegen sie. Und eigentlich kommt es von dem Wort her bitter, das wir hier sehr deutsch verstehen. Wörtlich heißt es auch so, an die Männer, liebt die Frauen und verbittert euch nicht gegen sie. Sinngemäß müsste man sagen, ihr Männer, habt gegenüber euren Frauen eine hingebungsvolle Liebe und zwingt sie zu nichts, nötigt sie zu nichts. In der sinngemäßen Übersetzung sehen wir zwei Unterschiede, wo man sagen kann, naja, warum ist das so komisch übersetzt? Einmal, das Wort Liebe wurde mit zwei Wörtern übersetzt, hingebungsvolle Liebe. Da sind wir schon mal drauf eingegangen, dass der Grieche mindestens vier verschiedene Wörter für Liebe gebraucht. Und wenn ich alle vier mit dem einen deutschen Wort Liebe übersetze, was geht da verloren? Ja, das, was der Grieche eigentlich im Kopf hatte, was der Paulus im Kopf hatte. Ja, und somit ist die wörtliche Übersetzung zwar erstmal richtig, weil sie eben ein Wort für ein Wort verwendet. Und wenn ich ein Wörterbuch aufschlag, finde ich auch für das Wort Agape Liebe. Aber der Grieche, der das Wort Agape hört, der denkt an eine ganz bestimmte Art und Liebe, nämlich eine hingebungsvolle Liebe. Und die sinngemäße Übersetzung versucht, diesen Gedanken zu transportieren, dass auch der deutsche Leser in der Lage ist, aha, es geht hier jetzt nicht um irgendwas, sondern diese hingebungsvolle Liebe. Und deswegen ist das Wort hier hinzugefügt. Er fälscht aber den Sinn nicht, sondern präzisiert den Sinn. Das Zweite, was hier anders ist, ja, und zwingt sie zu nichts. Und ja, wie kommt man denn darauf? Hier ist doch von Verbitterung die Rede. Und das griechische Wort steht auch erstmal für Bitterkeit. Nur ist das ja bildlich. Sowohl bei den Griechen als auch bei den Deutschen. Bei uns Deutschen bedeutet Bitterkeit was? Naja, irgendwie Groll verspüren. Wenn ich jetzt über Jahre und Jahrzehnte hinweg mich immer gegen jemanden ärgern tue und mich aufregt, irgendwann verbittere ich. Der Grieche, der verwendet dasselbe Wort, aber für was ganz anderes. Er sagt, Verbitterung gegen jemand, wenn jemand hart über jemanden regiert. Also wenn ein Herrscher zum Beispiel hart über sein Volk regiert, dann schreiben griechische Texte, ja, dieser Herrscher reagiert bitter gegenüber seinem Volk, hart gegenüber seinem Volk. Warum? Er knechtet das Volk, er zwingt das Volk zu etwas. Ja, und somit ist die wörtliche Übersetzung zwar erstmal richtig, wenn ich das Wörterbuch aufschlage, ja, Bitterkeit, Bitterkeit, aber ihr seht, in meinem Kopf kommt da was ganz anderes an. Ja, und ich habe immer den Vers so verstanden, naja, ihr Männer, das ist ja eine Frau, ne? Also seid ein bisschen nachsichtig und irgendwie und auch über die Jahre hinweg seid nicht bitter gegen sie. Aber es geht an dem völlig vorbei, was der Paulus eigentlich meinte und wie es die Epheser vor 2000 Jahren auch verstanden haben. Es geht darum, keine harte Herrschaft auszuüben, sondern und also die Frauen jetzt nicht zu etwas zu zwingen. Und jetzt wird auch ein Schuh draus. Den Frauen, sagt Paulus, ordnet euch unter. Und den Männern sagt Paulus jetzt nicht, naja, und ihr habt das Große losgezogen und jetzt knechtet eure Frauen, sondern er sagt, liebt eure Frauen und übt eure Herrschaft jetzt nicht so aus, wie es dann 2000 Jahre oft der Fall war. Zwingt eure Frauen zu nichts. Also so, dass ihr auch nochmal den Sinn und Zweck der beiden Varianten versteht. Bleibt jedem selbst überlassen zu sagen, mit welcher Methode er besser zurechtkommt. Ich sage mit beiden. Deswegen habe ich beide auch gegeneinander gegenübergestellt in der dualen Bibelübersetzung. Wir sind letztes Mal, und jetzt geht's hier weiter, ja auf die Struktur des Mannes eingegangen, wie das Gehirn eines Mannes aufgebaut ist. Wir haben für die, die da waren, festgestellt, dass es hier lauter Boxen gibt. Ihr habt auch noch im Kopf, dass es hier ein paar Grundregeln gibt, dass die Boxen sich nicht miteinander berühren dürfen, dass auch nur eine Box gleichzeitig aufgemacht werden sollte, wenn man mit einem Mann kommuniziert. Und das Ganze hat ein paar Nachteile. Zum Beispiel kann der Mann nicht mehrere Dinge gleichzeitig erledigen. Völlig unmöglich, dass er eine Zeitung liest und dann die Frau hört, die in der Küche nach ihm ruft. Das geht anatomisch nicht. Habt bitte Nachsicht. Es hat aber auch ein paar Vorteile. Nämlich, dass ein Mann, wenn er sich eine Box rausnimmt, hundertprozentig auf diese eine Sache konzentrieren kann und dann richtig, richtig gut ist. In aller Regel besser als die Frau in dieser Sache. Warum? Weil die Frau tausend Sachen parallel und gleichzeitig machen muss, um das Leben am Laufen zu haben. Aber der Mann, der kann sich da halt richtig rein investieren. Wir haben über diese Nix-Box gesprochen, seine Lieblingsbox, und davon, dass es typischerweise nur sehr wenige große Boxen gibt, so die Top 5 des Mannes, wo er sagt, ja, und da möchte ich mich auch im Leben ganz hinein investieren. Ja, und ihr erratet es schon, was jetzt der Paulus sagt, was in einer dieser großen Boxen stehen muss, die Frau. Und das ist jetzt hier noch so ein bisschen ein Platzhalter, wenn da meine Frau steht, denn wir haben auch festgestellt, dass ein Mann es möglichst präzise braucht, was in einer Box, was hier auf dieser Box zu stehen hat. Jetzt nehmen wir aber erst einmal die Ehefrau her. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Und zwar eine hingebungsvolle Liebe. Wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich aufgeopfert hat. Hier haben wir also schon mal den Maßstab, den die Bibel hier setzt. Christus. Und je länger wir Männer drüber nachdenken, desto mehr kommen wir darauf, dass Paulus eigentlich möchte, dass sich diese Box auch Platz verschafft und der Ehemann seiner Ehefrau in seinen Bestrebungen und seinem Tun Platz verschafft. Und ja, wir haben von Opfer gehört, diese Box auch immer größer wird. Jetzt kann man sagen, das ist ja ungeistlich, bei der größten Box, da müsste doch irgendwo die Arbeit für den Herrn stehen und Mission oder sonst wie was. Das stimmt aber nicht, denn der Paulus sagt, er würde es sich wünschen, wenn Christen unverheiratet sind und hier eine ganz große Box steht für Weltmission, wie es bei Paulus der Fall war, und sich der Mann ganz darauf konzentrieren kann. Aber wer verheiratet ist, sagt er, naja, der sorgt sich für die Belange der Frau. Und das sagt er nicht negativ, er sagt, naja, so muss es eigentlich auch sein. Und ihr Männer, liebt eure Frauen, beinhaltet genau das. Und was jetzt auffällt bei dem Text, Paulus gibt jetzt keine konkreten Beispiele. Er sagt jetzt nicht, ihr Männer, liebt eure Frauen und geht jetzt zweimal die Woche los und kauft ihr Blumen oder sorgt dafür, dass der Haushalt von euch gemacht wird oder sorgt dafür, dass ihr mindestens eine halbe Stunde am Tag hier einmal richtig zuhört. Das sind ja alles Dinge, die wir in 100.000 Ehebüchern finden, schreibt der Paulus interessanterweise nicht. Das bedeutet, die Männer erstmal haben eine Aufgabe zu überlegen, was das denn für ihre Ehe bedeutet, die Frau zu lieben. Und da wird's individuell. Da kann ich jetzt auch in einer Predigt wenig speziell sein. Warum? Weil jede Ehe hier auch individuell speziell ist. Das ist eine Sache erst einmal zwischen euch oder das ist auch eine Sache in der Seelsorge. Und es gibt sicherlich auch Bücher, die man weiterempfehlen kann, wo Tipps gegeben werden, wie ein Mann seiner Frau auch die Liebe bekunden kann. Dem Paulus geht es jetzt hier erstmal um das Wesentliche, das Prinzipielle. Und was den Männern nicht schwerfällt, ist, sich 100% in eine Sache rein zu investieren. Also, ihr Männer liebt Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das kennen wir. Das sind diese Topboxen, die wir haben. Und wir schaffen es, uns in eine Sache 100% rein zu investieren und auch sehr aufopferungsvoll rein zu investieren. Damit haben wir eigentlich keine großen Probleme. Das Thema ist nur, wir müssen wissen, wie das denn aussieht und überzeugt werden, warum das denn nötig ist. Und wenn wir überzeugt sind von etwas, dann sind wir in der Lage, auch große Opfer zu bringen und uns in eine Sache hinein zu investieren. Paulus schreibt den Männern, liebt eure Frauen und gibt dann als Beispiel den Messias, Jesus Christus. Liebt eure Frauen, wie auch der Messias die Gemeinde liebt, nehmt euch ihn zum Maßstab, der sich selbst für die Gemeinde aufgeopfert hat. Damit hat er sie für Gott abgesondert und durch sein Wort wie mit einem Wasserbad von ihren Sünden gereinigt. Er wollte, dass die Gemeinde im vollen Glanze dasteht, ohne Flecken, Falten oder sonstige Makel. Sie sollte für Gott abgesondert und einfach perfekt sein. Der Paulus schwenkt jetzt also auf Christus und sagt, Jesus Christus hatte ein Ziel mit seiner Gemeinde. Sie sollte im vollen Glanze vor Gott stehen. Ohne Sünden, ohne Flecken, ohne Falten, ohne Makel. Sie sollte einfach perfekt sein. Das schreibt Gott in Bezug auf die Gemeinde. Das ist das Ziel, das Jesus mit der Gemeinde hatte. Und wir sehen, wie das von allen Seiten umschrieben wird, wie Jesus ja wie so ein Wasserbad herrichtet und die Seinen, die Gemeinde reinigt, eben durch sein Wort. Und wie er sich liebevoll drum kümmert, dass da ja keine Flecken, Falten oder sonstige Makel sind. Und wie Gott die Gemeinde herrichtet, dass sie herrlich und schön dasteht. Und das ist das Ziel, das Jesus vor Augen hatte, diese perfekte Brautgemeinde, die einmal vor Gottes Thron steht. Und dafür hat er sich aufgeopfert, dafür hat er sein Wort gegeben, da investiert sich Jesus rein. Deswegen betet Jesus vor Gott, heißt es im Hebräerbrief, um für uns einzustehen. Deswegen hat Jesus diese aufopferungsvolle Liebe. Ja, und die Frage ist an uns Männer, welches Ziel verfolgst du mit deiner Ehe? Das ist eine interessante Frage. Welches Ziel verfolgst du mit deiner Ehe? Und wenn du nicht weißt, welches Ziel du mit deiner Ehe verfolgst, ja, dann kann ich dir auch nicht sagen, wo das Ganze mal hingehen wird. Dann wird es irgendwo dahin plätschern und irgendwann auseinander plätschern vielleicht oder nebeneinander her plätschern. Aber welches Ziel hast du für deine Ehe? Und wenn du kein Ziel hast, dann wird es sehr unwahrscheinlich sein, dass du diese eine große Box, wo meine Frau steht, wachsen lässt und ihr die Priorität gibst. Welches Ziel hast du? Christus hat ein Ziel, dass die Brautgemeinde als perfekte Braut Gott dargestellt wird. Da hat er sich 100% für eingesetzt. Welches Ziel hast du für deine Ehe? Wie soll, wenn man es jetzt mal so formuliert, dein Eheprojekt aussehen, wenn die Ehe zu Ende ist? Wann ist die Ehe zu Ende? Ja, wenn ein Teil geht, ne, nach Gottes Gedanken. Wenn der Tod euch scheidet, wie soll da rückblickend die Ehe aussehen? Das ist ein Gedankengang, den wir Männer uns stellen können. Ihr Frauen, ihr könnt jetzt so halb weghören, weil euch ist der Gedanke ein bisschen komisch, die Ehe als Projekt zu sehen und sowas. Ne? Aber wir Männer brauchen so Schachteln und das kommt aber allen zugute, denn es geht ja darum, dass wir Männer uns voll in ein Projekt auch rein investieren. Und was gibt es Schöneres für die Frau, wenn hier auch die Priorität des Mannes liegt? Ja, wohin soll das Ziel führen und warum müssen wir uns hiermit beschäftigen, damit zusammenkommt, was zusammengehört? Wir gehen nochmal zum Text. Wenn wir uns dies vor Augen führen, kann daraus nur eines folgen: Die Männer müssen ihre Frauen ebenso lieben wie ihren eigenen Leib. Denn die Liebe zur Ehefrau ist im Grunde genommen Liebe zu sich selbst. Denn erst einmal ist es doch so, dass niemand seinen eigenen Körper vernachlässigt, sondern ihn so hegt und pflegt, wie auch der Messias die Gemeinde umsorgt. Denn wir Christen sind Glieder seines Leibes. Und weiter heißt es in Bezug auf die Ehe, dass ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen wird, um mit seiner Frau zu verschmelzen und mit ihr eine neue Einheit zu bilden. Dies ist ein geheimnisvolles Bild auf eine andere bedeutende Wahrheit, nämlich die Einheit zwischen dem Messias und seiner Gemeinde. Erstmal soweit. Ja, warum soll ein Mann seine Frau lieben, sich rein investieren? Paulus sagt, die Liebe zur Ehefrau ist im Grunde genommen Liebe zu sich selbst. Und das muss erstmal erklärt werden. Ne? Warum ist Liebe zur Ehefrau Liebe zu sich selbst? Dass man sich selbst liebt, das ist klar. Er sagt, so ist es. Keiner vernachlässigt seinen Körper, zumindest wenn man nicht völlig messy ist. Ne? Man hegt ihn, man pflegt ihn, man geht zum Arzt, man geht duschen, man umsorgt ihn, man sorgt dafür, dass einem warm ist. Und ja, der Messias tut das mit seiner Brautgemeinde ja auch. Das ist erstmal soweit verständlich. Aber wie kommt denn jetzt die Frau dazu? Warum ist die Liebe zur Frau im Grunde genommen Selbstliebe? Und jetzt geht Paulus zu 1. Mose zurück, zur Schöpfungsgeschichte. Wie die Ehe entstanden ist, wie die Frau entstanden ist. Und wir erinnern uns, 1. Mose Kapitel 2, dass Adam umhergeht, er gibt den Tieren Namen, dann wird festgehalten, er findet aber kein Gegenüber. Gott lässt einen tiefen Schlaf auf Adam kommen. Es wird etwas von ihm entnommen, eine Rippe, und Gott schafft daraus die Eva. Und Adam wird wach und sieht die Eva, und das Erste, was er feststellt, ist, ja, das ist ja Bein von meinem Gebein und Fleisch aus meinem Fleisch. Das ist ja eine Person, die eigentlich von mir genommen wurde. eine eigenständige Person, irgendwie anders, aber doch ein Teil von mir. Und dann heißt es, dann ist zum ersten Mal in der Bibel von der Ehe die Rede, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Und im Hebräischen und auch im Griechischen übrigens steht da das Wort verschmelzen, wird mit seiner Frau wieder verschmelzen und eine neue Einheit bilden. Also die Frau ursprünglich vom Mann genommen, eine Rippe, wurde erschaffen, zwei Menschen. Und in Bezug auf die Ehe, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, seiner Frau anhangen, mit ihr verschmelzen und eine neue Einheit bilden. Das ist das Bild einer Ehe. Und jetzt sagt Paulus, darum lohnt es sich als Mann, sich ganz in die Ehe hinein zu investieren und dieses Ziel zu haben, dass das zusammenkommt, was zusammengehört, nämlich deine Frau und du. Dass beide verschmelzen und eine neue Einheit bilden. Und ich habe vorhin gesagt, diese Box, wo meine Frau stand, ist ein Platzhalter. Wir brauchen es präziser. Eigentlich müsste da stehen, die Einheit mit meiner Frau. Dass ein Mann sich zu einer seiner Top-Prioritäten im Leben macht, wie komme ich dazu, wie führe ich meine Ehe, dass ich zu einer Einheit mit meiner Frau komme auf allen Ebenen. Und das ist das Schönste, was es gibt. Wenn zwei Menschen, wenn Mann und Frau zusammenkommen und eine Einheit bilden. Einer mag fallen, aber zwei können widerstehen und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht in zwei. Diesen Vers haben Claudia und ich uns zur Verlobung ausgesucht. Und wir wurden oft daran erinnert. Und eine gute, funktionierende Ehe ist ein ganz, ganz starkes Bollwerk. Da kann keiner was, wo Mann und Frau zusammenstehen. Und egal, was von außen kommt, sie stehen zusammen und bilden eine Einheit. Und vielleicht je mehr von außen kommt, desto mehr werden sie zusammengeschweißt. Und ich freue mich immer, wenn ich das bei anderen sehe. Und das ist auch ein Ziel, das wir haben, das ich habe. Dass diese Einheit gebildet wird, dass dieses Verschmelzen stattfindet. Ja, und wenn ich ein Ziel habe und mal in die Zukunft denke und vielleicht auch irgendwann mal auf die Ehe zurückblick, dann möchte ich sagen, ja, ich habe mich genau da rein investieren können, dass wir beide zusammen verschmolzen sind. Ja, was machen wir jetzt bei Meinungsverschiedenheiten? Gibt es ja. Gibt es auch in Ehen, gibt es auch in guten Ehen, gibt es auch in guten christlichen Ehen. Und wir haben letztes Mal gehört, dass eine Frau sich die Frage stellen soll, wie kann ich meinen Mann in der Förderung seiner Top-Prioritäten unterstützen? Typischerweise ist ein Mann froh, wenn er viele, viele Dinge im Leben auch seiner Frau überlassen kann, auch an Entscheidungen. Und ich habe gesagt, er wird sie auf Händen tragen, wenn er feststellt, dass eine Frau lebt, um seine wenigen Top-Prioritäten zu fördern. Ja, und wenn bei einer Meinungsverschiedenheit so eine Top-Priorität des Mannes betroffen ist, setzt voraus, dass die Frau weiß, welche seine Top-Prioritäten sind, ist ein guter Rat, ja, überleg mal, wie kannst du dies am besten fördern? Und für den Mann, da habe ich dann drei Bobbles, aber der Paulus hat auch dreimal so viele Verse geschrieben, drei Verse für die Frau, neun Verse für den Mann. Einmal zwingt sie zu nichts. Sag nicht, ja, weil ich der Mann bin, musst du gehorchen. Das ist nicht biblisch. Das ist das, was viele aus der Bibel gemacht haben. Aber es ist nicht das, was die Bibel uns sagt. Zwingt sie zu nichts. Das zweite ist, dass sich der Mann die Frage stellt, welche Meinung, ne, wir haben eine Meinungsverschiedenheit, welche Meinung fördert die Einheit unserer Ehe am meisten? Wir haben gesagt, das Hauptziel ist die Förderung der Einheit zwischen Mann und Frau. Und jetzt gibt es eine Meinungsverschiedenheit. Und nicht alle Probleme, aber viele lassen sich so lösen, dass der Mann sich auch fragt, welcher Weg, welche Entscheidung fördert die Einheit am meisten? Ja, ich hatte ja schon mal das Beispiel gebracht. Wir waren auf Zypern. Das war dein 40. Geburtstag oder kurz danach. Ja, und in Zypern, da ist halt dieses eine ganz große Wrack, eins der größten im Mittelmeer. Das muss man betauchen. Also kein Taucher ist auf Zypern und betaucht nicht dieses Wrack. Das ist halt so. Und wir waren ja doch ein paar Tage da. Eine Woche. Naja, und was ist ein halber Tag Tauchen zwischen dir und mir? Ist dann meist ja doch ein ganzer Tag dann, ne, mit Vorbereiten und so. Ja, da gab es eine Meinungsverschiedenheit. Na gut, und dann gab es dann bei mir die Frage, was fördert die Einheit am meisten? Also ziehe ich die Karte, da steht doch, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, ne? Das ist doch ganz einfach. Was fördert die Einheit am meisten, ganz konkret? Leider war dann die Antwort relativ schnell klar für mich. Und dann musste irgendeine Box schrumpfen. Das ist Opfer. Hingebungsvoll. Ja, und jeder hat was anderes. Jeder Mann hat auch etwas anderes, wo es dann darum geht, ja, hier muss ich jetzt aufopfern. Tauchen kann man jetzt drüber lachen, ne? Vor allem wenn ihr nicht taucht, dann sagt ihr, was hat denn der Jens? Aber war mir damals schon ein bisschen, also es hat er schon ein bisschen genagt, ne? Ich rede ja immer noch davon. Aber das ist eine Frage, die man sich, Mann mit Doppel-N, stellen kann. Welche dieser beiden Meinungen fördert die Einheit unserer Ehe am meisten? Und dann, ja, habt eine aufopferungsvolle Liebe. Und wir sind hier nochmal bei einer Predigt nicht im Bereich der Seelsorge, dass wir jetzt jeden Spezialfall untersuchen können. Es sind Leitplanken, es sind Linien, die Gott uns gegeben hat, wo ich der Überzeugung bin, wenn nur ein Teil, nur die Frau, nur der Mann danach lebt, geht es der Ehe schon wesentlich besser, als wenn kein Teil danach lebt. Und wenn Mann und Frau sich nach den Leitlinien der Bibel richten, bin ich ganz fest davon überzeugt, dass eine Ehe im Sinn Gottes gelingen kann, nämlich dass hier Mann und Frau, so verschieden sie auch sind, zusammenfinden und zusammen verschmelzen und eine ganz, ganz starke Einheit bilden, die letztendlich auch Gott ehrt. Warum? Weil es ein Bild ist auf genau das Verhältnis, das Gott zu seiner Gemeinde hat. Und das dürfen wir uns auch immer wieder vor Augen führen, dass unsere Ehen Bilder sind auf eine ganz große Ehe, nämlich zwischen Christus und seiner Brautgemeinde. Und dieses Bild kommt nicht von ungefähr. Und das dürfte vielleicht auch ein Grund sein, warum die Ehen so angegriffen sind. Und sollte eigentlich auch ein Grund sein, warum wir uns ganz rein investieren wollen, um für unsere Ehen einzustehen und zu kämpfen und sie zu fördern. Ich komme nochmal zurück auf dieses Eingangsbild, ne? Der Geschäftsführer mit seinem Produkt, das in 30-50% der Fälle defekt zurückkommt, ja, der würde sich keine Ruhe lassen. Der würde an diesem Produkt arbeiten, bis der letzte Fehler behoben ist. Und auch so sollten wir dran arbeiten, an unseren Ehen und an dem Bild der Ehe und es hochhalten, weil es geht hier um sehr viel.